des gepflegten Korbballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben jetzt ein Wochenende lang, konnten wir jetzt durchatmen nach diesen verrückten Tagen rund um die Trade-Deadline. Wir haben sogar wieder ein bisschen Basketball geschaut. Wir haben Dennis Schröder gesehen bei den Pistons. Wir haben Jimmy Butler gesehen gegen die Bulls bei den Warriors. Wir haben Luca gesehen bei den Lakers. Und wir haben Anthony Davis gesehen. Leider nur ganz kurz, beziehungsweise das werden wir ihn erstmal länger nicht mehr sehen. Es gibt also genug zu besprechen. Und deshalb sitzt er mir gegenüber, der auch gut 1,5, anderthalb Wochen nach dem Doncic-Trade immer noch nicht ganz ungerührte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, bevor wir ins Aktuelle einsteigen, muss ich dir kurz was erzählen. Ich hatte so einen Moment der Erleuchtung die Tage. Ich sah auf einmal klar.
Okay.
Und zwar, ich musste halt für eine Jordan-Geschichte recherchieren und habe dann halt auch alte Spiele geguckt oder so ein bisschen altes Videomaterial angeschaut. Und dann habe ich mir natürlich auch nochmal den Einlauf angeschaut. Ich glaube, vor irgendeinem Pistons-Spiel gewesen sein, in den Playoffs.
Einlauf oder was?
Ein Einlauf, also Darmspiegelung Michael Jordan.
Davon gibt es Videos.
Davon gibt es Videos, ja.
YouTube hat alles.
Und YouTube hat wirklich alles. Also was ihr sucht, gibt's da. Nein, auf jeden Fall, ne, die Intro.
Okay.
Für die Menschen im Norden, das Intro. Und da habe ich gemerkt, kann es niemals einen anderen Gold geben, weil dieser Moment, in dem dann am Ende Michael Jordan angesagt wird und eingeblendet wird, das packt mich emotional jedes Mal so, dass da geht gar nichts anderes. Da kann nichts Rationales einsetzen, beziehungsweise das kann ich gar nicht wegtun. Auch wenn ich zum 100. Mal gesehen habe, ist es immer noch so, da bin ich ergriffen. Weißt du? Und da geht dann auch nichts anderes. Und jetzt weiß ich einfach, ich brauche mich an dieser Gold-Diskussion gar nicht mehr beteiligen. Das war vorher auch schon eh so.
Ich wollte es eh sagen, als ob du dich daran jemals beteiligt hättest.
Aber es ist klar. Es fiel mir wie Schuppen vor den Augen.
Also die Tür für Jalen Green ist jetzt wieder zu für dich.
Die Tür für Jalen Green ist wieder zu. Kate Cunningham, mal gucken.
Mhm. Ja, da regt sich schon auch was, wenn der die Halle betritt, meinst du?
Auf jeden Fall. Aber sonst sehe ich da niemanden. Patrick Williams hat mich ja leider ein bisschen im Stich gelassen die letzten Jahre. Aber
ja. Ich meine, Jordan und Larry Bird und Shaquille O'Neal, das waren halt auch Leute, die an sich gearbeitet haben. Ne?
Also ja.
Das hat die ja alle miteinander vereint.
Dass genau.
Die halt, ja, die waren ja auch hungrig. Die wollten nicht einfach mal Urlaub machen. Also genau. Außer Shaq. Und die haben auch auf ihre Ernährung geachtet. Also außer Larry Bird, der nach jedem Spiel ein Sixer Bier getrunken hat.
Und außer Shaq.
Ja. Und ich meine, Jordan hat jeden Tag Zigarre geraucht. Das war auch gesund.
Ja, und Whisky getrunken oder Tequila.
Und hat dann irgendwie bis 5 Uhr nachts irgendwo gezockt.
Ja.
Das war halt hochprofessionell, wie er sich dabei verhalten hat.
Ja.
Er hat nämlich gewonnen und nur darum ging's.
Wobei
er hat gar nicht immer gewonnen, das stimmt überhaupt nicht.
Nee, er hat schon sehr viel gewonnen. In den 90ern hat er schon sehr viel gewonnen.
Nein, also auf dem Feld, ich meine beim Glücksspiel.
Da hat er nicht so viel gewonnen.
Da hat er Schulden angehäuft.
Da hat er Schulden angehäuft, genau. Aber sonst.
Da wurden sogar Bücher drüber veröffentlicht.
Ja. Er ist auch mal nach Atlantic City gefahren.
War nicht der Buchtitel irgendwie Michael Jordan owes me so und so viele Dollars?
Ich weiß nicht genau, wie der Titel war. Ich weiß nur, dass er ihm 1,25 Millionen Dollar vom Golf. Eskina hieß der Mann.
Geil.
Ja.
Und sie hätten weiß ich nicht, ob das geil ist. Meinst du, das Buch gibt's noch? Ist bestimmt interessant, das zu lesen.
Nee, ist bestimmt zu 100% auf Fakten basiert.
Das glaube ich auch.
Und wahrscheinlich, ja. Sich niemals von der Realität entfernend.
Das kann ich mir auch auf jeden
Fall. Und nicht selbstbeweihräuchert. Wahrscheinlich auch nicht selbstbeweihräuchert seitens des Autors.
Über die extremen Golffähigkeiten, meinst du?
Ja, über seine Hustle-Fähigkeiten wahrscheinlich auch noch.
Ja.
Ja, auf jeden Fall professionell, muss man sagen.
Ich versuche mal dieses Buch aufzutreiben und dann erzähle ich dir davon.
Ja, oder wir machen eine extra Folge drüber.
Das wäre eigentlich auch ziemlich witzig.
So, es war einmal auf dem.
Wir decken auf.
Es war einmal auf dem Grün.
Ja. Ich
glaube
auch. Ja. Das war immer auf dem Kunstrasen.
Ja. Ja. Damals im Bunker.
Ja. Und dann hat er den Ball leider ins Wasser gekloppt. Naja. Ne?
Ja.
So war das damals. Ich dachte ja eigentlich, dass du jetzt wegen Goat und so, dass du mir jetzt erzählst, wie begeistert du von der Super Bowl Halbzeitshow warst.
Boah, die war aber schon gut.
Die war, also visuell war die cool, aber also ich habe echt immer bei so Live-Aufnahmen, also ob das jetzt Playback ist oder nicht, bei Rap immer das Problem, es klingt halt, also die Studiomucke klingt halt einfach besser als das, was man meistens so bei einem, bei einem Konzert hat.
Außer wenn
halt, glaube ich, auch gerade mit dem Bass ist es irgendwie oft ja schwierig, dann ist irgendwie so die Delivery halt einfach ein bisschen anders.
Ja.
Ein paar, die irgendwie da rankommen, selbst wenn es so ein bisschen anders ist dann als das, was man vom Album kennt. Aber es ist jetzt nicht so wie, sag ich mal, irgendwelche verrückten Pink Floyd-Geschichten. So, das ist nämlich mein anderes Musikbeispiel, was ich halt feier.
Ja.
Da ist es halt, wenn da dann irgendwie eine Live-Aufnahme kommt, so ein dreiminütiges Gitarren-Solo, was du halt auf der Platte nicht hast. Und das ist halt schon einfach geil und einzigartig. Ja. Das hast du halt bei Rap nicht. Aber
das
so
kriegst du
bei
Rap nicht hin,
visuell war es trotzdem cool. Er hat auch also wahrscheinlich die richtigen Sachen ausgewählt. Ich habe also als ich Sam Jackson da gesehen habe mit seinem Amerika-Outfit, ich kurz gedacht, dass der jetzt auch noch sagt, fuck you Canada, motherfuckers, dass das irgendwie jetzt dann auch noch so Teil der Message ist, weil es geht ja eigentlich immer ausschließlich um Drake und der ist halt Kanada und Sam Jackson hat das schon auch, der hat schon mitgemacht.
Ja, er hätte auch die Zölle nochmal erhöhen können eigentlich.
Ja,
ich glaube,
er war kurz davor.
Einfach wegen Drake.
Oder also, ich meine, das hat doch der Donald auch schon angekündigt, dass sie überlegen, ob sie nicht Kanada vielleicht einfach schlucken sollten. Also,
Warum auch nicht?
Das kann man ja auch mal in Form so einer Halbzeitshow ankündigen. Ja. Da dachte ich kurz, vielleicht geht's in die Richtung.
Ja.
Zum Glück nicht.
Kanada, Panama-Kanal, Gaza, alles.
Ja,
Grönland nicht zu vergessen.
Grönland, absolut.
Wie sind wir hier hingekommen, Ole Freaks?
Ich glaube, wegen Jordan. Das tut mir leid.
Jordan ist also wieder schuld.
Ja, also wie meistens.
Nee,
hast du dir den Super Bowl angeguckt?
Nein.
Ich auch nicht.
Ich war washed dafür. Ich war wirklich zu washed. Also ich musste auch sehr, sehr früh raus am Montag, deswegen war mit Super Bowl nichts. Aber die Halbzeitshow habe ich mir danach noch angeguckt.
Ja.
War schon ganz, also, der Diss gegen Drake, ich meine, so langsam, ich meine, Drake liegt ja irgendwie schon am Boden.
Seit einem halben Jahr.
So, ja.
Seit Not Like Us rausgekommen ist eigentlich.
Und der Track halt,
ist ja alles einfach nur das so Ehrenrunde drehen bei jeder Gelegenheit. Ist auch irgendwie unterhaltsam, aber auch, weiß ich nicht.
Ich meine, der Track ist auch einfach gut.
Der ist gut, ja. Also, er hat die Lektion von Ice Cube gelernt, dass es halt geil ist, wenn so ein Diss-Track auch einfach Spaß macht und irgendwie so ein bisschen nach gute Laune klingt, selbst wenn der Inhalt, also ich meine, der heftigste Diss-Track war ja Meet the Grahams, der ist jetzt vielleicht nicht clubtauglich, sag ich mal, aber Not Like Us, das ist halt Mucke, die macht ja Spaß. Genau wie Weiland, No Vaseline von Ice Cube.
Ja.
Das ist quasi die neue Version davon, für mich.
Wenn das ganze Stadion A Minor singt, dann ist das... Hast du die Kette gesehen eigentlich?
Was?
Hast du die Kette auch gesehen? Das kleine A von keine Klammer?
Nee.
Also auch das A Minor quasi.
Oh, nee, das ist mir nicht aufgefallen, dieses Detail. So tief bin ich da noch nicht in der Illuminaten-Sprache mit drin.
Ich habe das aber auch nur bei Social Media irgendwo bin ich durchgescrollt und dann wurde darauf hingewiesen. Es war jetzt nicht so, dass ich davor saß mit Notizblock und mir,
Ich finde es auch gut, dass er einfach immer noch weitere Leute einlädt, die irgendwie mitmachen beim Trollen. Also jetzt dann irgendwie Serena Williams, Tomato Rosen, der auch schon.
so alte Verbündete auch noch.
Ja.
Es ist schon evil.
Kann man schon mal gegen klagen. Egal, lass uns über andere Klagen sprechen.
Ja. Die Dallas Mavericks. Du hast eigentlich auch schon angeschnitten. Ich meine, die Fans gehen auf die Barrikaden und Patrick Dumont hat sich jetzt halt auch geäußert, ne? Der neue Besitzer, Mehrheitseigner. Und da ganz kurz, ist schon geil. Also der Einstieg so mit Mark Cuban hätten sie gar nicht gesprochen, der sich ja schon so ein bisschen auch beim Verkauf gesagt hat, er möchte schon auch beim operativen Geschäft auch dabei sein, der auch immer noch 27% hält. Also es ist jetzt nicht so, okay, Mark, du mit deinen 2%, letzte Reihe American Airlines Arena, sondern es ist ja...
Er ist halt immer noch auch sehr präsent, aber es war ja auch schon bei dem Playoff-Run so, dass Cuban da keine Rolle gespielt hat. Also so, wenn da dann irgendwie es gibt ja so eine Trophäe für Western Conference, wenn du halt die Western Conference gewinnst und da war er nicht dabei, als sie übergeben wurde. Und ich glaube, das war auch schon sowas, was er sich ursprünglich eigentlich anders vorgestellt hatte, weil er hat ja damals schon gesagt, so, also ich bin hier weiter voll mit drin. Und das ist ja also offensichtlich schon länger nicht mehr der Fall.
Und jetzt halt in ganz großem Stil nicht.
Ich glaube, ihm liegen die Mavericks immer noch wesentlich mehr am Herzen als den Leuten, die das jetzt besitzen. Aber das ist halt sein Problem.
Vielleicht,
halt
Vielleicht ist es auch keine so gute Idee, wenn es ein Herzensprojekt ist, das dann irgendwie an Menschen aus der Finanzwelt zu verscherbeln. Nichts allgemein Menschen aus der Finanzwelt, aber das kann ja dann schon passieren, dass es halt für sie einfach ein Asset ist.
Ja, ja, ja. Und dass damit anders umgegangen wird. Ich meine, es gehen ja jetzt auch verrückte Gerüchte rum, ob die Franchise umzieht und solche Geschichten. Weiß nicht, ob ich da jetzt dran glaube, um ehrlich zu sein, aber.
Ja, das ist schon wieder ein Schritt zu weit, aber diese Aussagen von Dumont ist halt, oder generell, also wie alles eigentlich gehandhabt wird gerade auch. Also, dass du tradest, also ich meine, mit Luca, das merkt man ja auch und man hätte sich ja auch irgendwie denken können, das ist halt dein Homegrown Star im Endeffekt, der dich jetzt einmal in die Conference Finals, einmal in die Finals geführt hat, der die 20-jährige Nowitzki-Ära im Endeffekt nahtlos weiterführen kann, der auch in der Community engagiert ist, mit dem zu gewinnen, ja, so, du hast es schon mal erlebt, mit so einem zu gewinnen und hast erlebt, dass das Ultimative ist im Endeffekt und den dann einfach so wegzutraden und dann halt auch so, haben wir ja auch letzte Woche gesagt, es mag ja, also diese ganzen Gründe, weshalb sie es gemacht haben, so Luca nicht fit und Einstellung und bla bla, mag ja alles irgendwie sein und dass man sich dann nicht so gut verstanden hat, aber ihm dann nicht diese Fanfaren mitzugeben, die er dann irgendwie doch verdient hätte, wenn du es schon machst, also ihn wenigstens Gebühren zu verabschieden nach allem, was er jetzt gemacht hat. Ich glaube, dass die Fans das nicht gut finden, damit kann man rechnen und dann so damit umzugehen, nämlich dann die Fans, die dann irgendwie Fire Nico Plakate haben und so dann aus der Halle zu eskortieren. Also es ist schon auch so ein bisschen so diese Schule heutzutage, wer mir entgegenspricht, der wird halt einfach ausgeladen oder raus rekrutiert und eskortiert, nicht rekrutiert, eskortiert. Und das ist, also das muss ich dann schon aushalten als Franchise, sorry, wenn ich so einen Move mache.
Würde ich auch so sehen, aber also diese Aktionen geben kein gutes Bild ab und ich finde eigentlich auch, dass man, also mit dieser Pressekonferenz, die Dumont gegeben hat, das lässt schon irgendwie tief blicken, auch ja. Dass es einfach eigentlich kein wirkliches Verständnis für die Fans und die Fankultur in Dallas gibt. Also ja. Ich habe ja dieses Zitat eben schon kurz angerissen, so wo er dann die Großen der Liga zitiert, also mit MJ, mit Bird, mit Kobe und Shaq. So sorry, aber wenn du über Arbeitseinstellungen redest und in Dallas bist und mit deiner Fangemeinde sprechen willst und da eine Statue von jemandem stehen hast, dann erwähn doch vielleicht Dirk. Also so weit kannst du doch eigentlich gar nicht von deiner Fangemeinde entfernt sein, den da nicht aufzuzählen, wenn es um Leute geht mit einer krassen Arbeitsmoral, mit einer krassen Hingabe. Das ist halt schon schwierig. Abgesehen davon, dass ich auch, also er hat ja nicht gesagt, also er hat ja den Namen nicht unbedingt jetzt die ganze Zeit genannt, aber er hat ja schon sehr deutlich irgendwie gesagt, ja, wenn du Ferien machen willst, dann bist du hier nicht richtig. Wenn du irgendwie keine Lust hast, hart zu arbeiten, dann bist du hier nicht richtig. Dann solltest du nicht Teil der Dallas Mavericks sein. Das ist halt so ein schmutziges Nachtreten. Also ich finde, das ziemt sich überhaupt nicht. Du kannst halt diese Pressekonferenz machen und sagen, das haben wir gemeinsam entschieden. Das hat Nico Harrison von mir aus uns vorgeschlagen. Wir waren seiner Meinung, wir vertrauen seiner Einschätzung. Wir sind absolut begeistert davon, Anthony Davis jetzt bei uns zu haben. Wir sind absolut der Meinung, der ist der perfekte Fit für uns und deswegen haben wir diese Entscheidung so getroffen. Das ist okay, das kannst du machen. Das ist, also da muss man dann immer noch nicht zustimmen, aber du kannst es ja trotzdem machen und das ist, finde ich, ein vollkommen okayes Auftreten, weil damit stärkst du deinem GM, der gerade halt krass in der Kritik steht, den Rücken, stellst dich so ein bisschen vor den und sagst halt den Fans, okay, seid nicht nur auf den sauer, wenn ihr sauer seid, seid auf uns sauer, aber gebt uns vielleicht auch ein bisschen Zeit, weil wir glauben, wir haben einen guten Trade für uns gemacht. Selbst wenn man das anders sieht. Aber so kannst du es ja wenigstens noch machen. Wenn du dich da dann hinsetzt und irgendwie ziemlich deutlich sagst, ja, der Typ ist halt fett und der macht nur Party, scheiß auf den, das kannst du doch nicht machen. Also das kommt, finde ich, halt unfassbar mies rüber für einen der Leute, die jetzt irgendwie hier eine der NBA-Franchises besitzen, die ja irgendwie auch eine gewisse repräsentative Rolle da dann hat. Und da finde ich es einfach hochgradig unprofessionell und daneben. Also gibt ja jetzt auch schon genug Leute, also unter anderem Shaq selber, der ihn irgendwie sofort dafür kritisiert hat, was ich auch ganz cool finde. Wenn Shaq jetzt noch dazu gesagt hätte, Freund, ich habe mich in jeder Saison erstmal irgendwie ein paar Monate lang in Shape gespielt und ich habe es mir gut gehen lassen, weil ich habe ja dann abgeliefert, wenn es drum ging, so wie übrigens Luca auch. dann ja. Das wäre noch witziger gewesen, wenn er das noch hinzugefügt hätte, aber auch so reicht es ja eigentlich. Ne?
Ich wäre das perfekte Beispiel dafür, dass es auch mit Luca hätte funktionieren können.
Ja.
So, ja. Oder ja, halt zum ganz Großen. Aber ja, genau, und das Ding ist halt, es kommt halt so aus so einer Position der Defensive, weil halt eine Woche lang alle gesagt haben, so richtig geil ist die Idee nicht und ihr habt zu wenig bekommen und so. Und dann jetzt halt, und sich dann so aus der so zu versuchen, in die Offensive zu gehen, indem man einfach jemand anderen irgendwie durch den Dreck zieht, das zeugt halt von wahnsinnig wenig Gespür und von auch irgendwie halt, das ist auch so eine Masche irgendwie, die ja irgendwie kein gutes Licht auf einen wirft. Also das ist, und da ist halt die Frage, was bedeutet das dann auch so mit Blick auf die Mavs so in Zukunft, weil Cuban hat da ja schon so eine kleine Oase geschaffen, also für Spieler, also ich meine, es gab da ja auch schon, da sind ja genügend Dinge vorgefallen rund um die Mavs in den vergangenen Jahren, also das war jetzt keine Vorzeige-Franchise die letzten Jahre, also gerade was mit Belästigung am Arbeitsplatz.
Unternehmensklima war wohl sehr, sehr schlecht, muss man
sagen, ja. Genau, und aber was die Spielerseite angeht, da war das ja schon so, das war ja schon irgendwie interessant, da hinzugehen. Aber wenn du jetzt so jemanden hast, der selbst deinem eigentlichen Franchise-Style, wie gesagt, noch einmal dich in die Finals, in die Conference-Finals geführt hat, wenn du dem dann so Dreck hinterher wirfst, nachdem du ihn getradet hast, nachdem du ihn so aus dem toten Winkel getradet hast, auch noch dazu, weil ne, das ist ja das Erste, so ging es ja auch los. Das ist und nur damit du dich irgendwie ein besseres Licht drücken kannst, was du natürlich damit überhaupt nicht tust, aber irgendwie versuchst du es halt, dann jemanden so mit Dreck zu bewerfen, der sich, ja, natürlich kannst du sagen, er hat sich was zu Schulden kommen lassen, indem er nicht in der Verfassung war, in der er hätte sein sollen. Die Kritik an Luca, glaube ich, was seine Physis angeht, ist berechtigt. Also das ist, oder was die Einstellung, und ich würde aber auch ganz gerne differenzieren, was die Einstellung zum Fitnessprogramm und zur Ernährung angeht und was die Einstellung zum Basketball angeht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich glaube, du wirst nicht so gut, wie es Luca ist, wenn du einfach daddelst.
Wenn es dir egal ist.
Wenn es dir egal ist.
Das sehe ich auch so.
Und wenn jetzt dann irgendwann das Körperliche noch mit dem Spielerischen quasi, mit dem Basketball, wenn sich das dann halbwegs die Waage halten würde, dann sprechen wir vielleicht nochmal von einem ganz anderen Spieler. Aber die eine Seite zu kritisieren ist okay, aber allgemein in Frage zu stellen, so seine Hingabe und dass er nicht hart arbeiten würde an seinem Spiel, er muss an seinem Spiel hart arbeiten, sonst funktioniert all das nicht, was er so macht. Das geht ja nicht. Und es ist einfach.
Das hat sich halt auch nicht verbessert, seitdem er in der Liga ist. Ne?
Also. Ja, genau. Also das ist einfach, das ist einfach Schwachsinn und das von jemandem, der eigentlich mit dem Sport irgendwie nichts am Hut hat, mehr oder weniger. Ich hoffe, ich tue Patrick Dumont jetzt kein nicht Unrecht, aber nach allem, was ich so kurz, was ich über ihn gehört habe, ist er jetzt nicht seit Jahren voll drin im Basketball. Finde ich, das gehört sich einfach nicht, wirft ein schlechtes Licht drauf und macht die ganze Sache noch schlechter. Und bin gespannt, wie es halt für die Mavs in Zukunft weitergeht. Also, sich dann gleichzeitig noch so von den Fans zu entfernen, die jetzt nicht zu versuchen abzuholen. Und wie du sagst, ich meine, man hätte ja wirklich, wir hatten jemanden wie Dirk, der hat sich an allen, war überall Hingabe da, so ungefähr. Selbst dann ist es für mich fragwürdig, weil es ist halt einfach ein Nachtreten gegen Luca, aber.
Ja, also du könntest das dann aber halt zumindest so formulieren, wir glauben, dass Anthony Davis diesen Staffelstab übernehmen kann. So, man kann das ja in dessen Richtung drehen und es positiv ausdrücken, wenn man möchte, ne? Und genau. Also den Versuch haben sie halt einfach nicht unternommen. Ja. Ich bin auch mal gespannt, was das langfristig bedeutet, also auch wie sie dann irgendwann vielleicht Versuche unternehmen, die Fans wieder ihnen gefügig zu machen oder also ob man da jetzt halt einfach nachhaltig was zerstört hat. Ich meine, das wird die Zeit zeigen. Die Gegenwart ist ja jetzt halt auch schon ein bisschen schwierig, ne? Also wenn man bedenkt, dass das eigentlich also von denen ja als Win-Now-Trade geframed wurde, mehr oder weniger, also so für die nächsten 3 Jahre und man jetzt halt wirklich Gefahr läuft, dass man in diesem ersten Jahr einfach schon mal gar nicht die Playoffs erreicht, was eine realistische Aussicht ist. Ne? Ja, also was ja durchaus passieren kann. Ich meine, sie sind jetzt auf Platz 8 gerade. Ja. Die Kings sind ein halbes Spiel hinter ihnen, die Warriors auch. Gut, die Suns sind Würste, die sind auf 11. Aber selbst da, das sind nur 1,5 Spiele, auch wenn die jetzt gerade in die negative Bilanz abgerutscht sind. Shoutout übrigens an KD für 30.000 Punkte. Etwas schade, dass das bei einer Niederlage kommt trotzdem, ja. 30.000 Punkte sind 30.000 Punkte, also Shoutout. Ich spare mir den Slander heute auf.
Stark.
Das ist Selbstbeherrschung.
Ja.
Das ist das, was Kollege Dumont nicht hat.
Ja.
Aber Dallas hat, ja, läuft Gefahr, würde ich sagen. Ne?
Ja.
So, Davis ist jetzt erstmal mindestens für einen Monat raus, nachdem er, also ich habe die erste Halbzeit von seinem Debüt gesehen und dachte so, der Kollege hat aber Bock. Der will hier aus der negativen Sache was Positives machen, der will irgendwie seine Chance nutzen. Er hat mega geil gespielt, also war auch irgendwie überall zu sehen. Ein paar Lobs versenkt, mit Kyrie irgendwie harmoniert und wirkte halt auch irgendwie einfach happy und energisch. Und dann bin ich ins Bett gegangen und dann sehe ich am nächsten Tag, oh, ja, okay, Davis ist verletzt, scheiße.
Ja, ja.
Und das ist jetzt mindestens einen Monat, jetzt hat sich auch noch Gafford verletzt. Paul ist ja eh raus, der ewige, das heißt, sie haben keinen Center mehr.
Ja, Lively ja eh auch. Gafford 2,5 Wochen, ne? Knieprellung, 2,5 Wochen.
Er wird in 2 Wochen neu evaluiert werden, genau. Kann alles Mögliche bedeuten. Ich glaube, im letzten Spiel rückte dann irgendwann Omax Prosper auf die 5, der eigentlich ja eher ein Forward-Typ ist, der normalerweise auch nicht so wahnsinnig viel spielt. Also, mir geht das immer zu weit, wenn man dann sagt, so hier Karma oder so. Ich habe auch überhaupt keine Lust, jetzt Anthony Davis dafür zu slandern, weil dass er sich verletzt hat.
Genau,
und für den tut's mir auch leid.
Aber für alle Spieler tut's mir leid.
Absolut, ja, klar. Also so mit den Verletzungen, also es ist halt schon auch so, dass man diesen Trade gemacht hat mit dem Gedanken, ja, wir sind uns nicht sicher, dass Luca uns, dass der halt verfügbar sein wird, weil der nicht auf seinen Körper aufpasst. Und du hast halt für jemanden getradet, der über die Jahre mehr Zeit verpasst hat als Luca. Das muss man einfach so sagen.
Ja.
Selbst wenn die letzten 1,5 Jahre, was das angeht, bei Davis wieder richtig gut waren. Aber das ist halt nicht die Norm über seine Karriere. Und jetzt hast du irgendwie gleich so eine Situation, wo du, ja, echt kämpfen musst, um da irgendwie drin zu bleiben im Playoff-Rennen und jetzt schon ziemlich sicher nicht davon ausgehen kannst, dass du mit einer richtig guten Ausgangssituation in die Playoffs kommst, wenn du in die Playoffs kommst. Und das beißt sie halt relativ schnell.
Ich meine, wir haben jetzt Mitte Februar, wenn du sagst, ist ein Monat, ist er auf jeden Fall raus.
Ist ja gut für sie, dass jetzt immer in All-Star-Pause ist.
Genau, jetzt haben sie erstmal eine Woche so ein bisschen durchlaufen, jetzt noch das Spiel, jetzt kommende Nacht, ne? Und dann, ich weiß gar nicht, spielen sie kommende Nacht und dann spielen sie Donnerstagnacht nochmal?
Kommende Nacht.
Sie haben noch zwei sogar, oder?
Spielen ja fast alle. Warte, ich check's schnell.
Aber ja, du hast dann schon nicht so wahnsinnig
viel Zeit. Kommende Nacht zu Hause gegen Golden State.
Ja.
Und dann zu Hause gegen Miami.
Also Miami,
sie haben jetzt ein Back-to-Back ohne Kader quasi, ohne Big Man.
Ja, genau. Kann sich Bam mal austoben.
Gegen Golden State, das ist ja, also ohne Witz, dann auch schon eigentlich ein richtig großes Spiel, weil das ja für beide ziemlich direkte Implikationen hat.
Ja.
Also, ja. Kein gutes Timing.
Gutes Timing. Und dann, ja, wie du sagst, Win-Now-Trade und dann hinten raus verpasst du die Playoffs. Weil es kann nicht sehr immer noch gut funktionieren. Es ist halt, und wenn wir sagen, Luca ist motiviert, ich glaube, Davis ist auch motiviert, weil er halt so irgendwie so bisschen die Punchline des Trades ist, so quasi in Anführungszeichen nur Anthony Davis. Jeder sagt ja immer, wie gut Davis ist, aber so, aus seiner Perspektive kann man schon sagen, ja, wieso? Es gab ja noch einen Pick oben drauf und ich bin einer der besten Verteidiger der Liga, ich bin einer der dominantesten Bigs der Liga, so, und das ist ihn dann auch nochmal motiviert. Also, das hat man ja auch gesehen jetzt im ersten Spiel. Und das ist dann
wahrscheinlich der zweitbeste Center der Liga, auch wenn er nicht Center spielen will. Also er ist ja schon auch wirklich ein sehr guter Spieler.
Ja, eben,
auf jeden Fall.
Genau, und trotzdem ist halt, geht halt bei diesem Trade einfach viel, viel mehr mit, als nur Spieler A wird für Spieler B getauscht und dann hast du immer noch jemanden Guten und es passt auf irgendeine Art auch so. Komischerweise haben aber die Mavs dafür kein Gespür. Geil, es war schon auch so ein bisschen geil, dass Dirk dann bei Lukas Debüt neben Lukas Vater saß im Crypto.com und so, jetzt haben sie auch Dirk verloren. Der hängt jetzt nur noch in L.A. ab, wahrscheinlich.
Ja, also er hat ja gesagt, dass er immer ein Mavs-Fan bleiben wird, aber ich denke mir halt auch, also eigentlich, wenn du so jemanden hast, dann sollte man dann den nicht vielleicht auch versuchen einzubeziehen und zu konsultieren und mal zu fragen, hey, so, wie ist denn deine Einschätzung? Du kennst ja auch noch ein paar Leute, du hast sogar mit Luca noch zusammengespielt, du kennst AD aus gemeinsamen Zeiten in der Liga. Wie denkst du denn darüber? Also, könnte man ja machen.
Ja.
Man könnte versuchen, so eine Legende, die auch in Dallas, wenn sie kandidieren würde, mit hundertprozentiger Zustimmung Bürgermeister werden könnte, könntest du versuchen, irgendwie mit einzubeziehen. Aber ja. Ich weiß nicht, also das scheint einfach nicht das Ziel der neuen Ownership- und Front-Office-Geschichte dort zu sein. Und also auch wenn sie Cuban quasi erst hinten raus da informieren, wo der Deal eigentlich schon besiegelt ist, das, dann mit dem wäre das nicht passiert. Mit dem sind andere Sachen passiert, aber mit dem wäre das zumindest irgendwie ziemlich unvorstellbar gewesen.
Er hat ja scheinbar noch versucht, die ganze Sache irgendwie umzudrehen, aber da war es schon zu spät.
Er hat's doch irgendwie so ausgedrückt im Gespräch mit Bill Gates, weil natürlich unterhalten sich Cuban und Bill Gates miteinander, dass wie er das gefunden hätte, wenn sein Nachfolger versucht hätte, Windows 11 für Windows 10 zu traden, was auch eine etwas lustige Formulierung ist. Aber das ist jetzt die Situation in Dallas.
Das ist die Situation in Dallas und sportlich sehr undankbar, alles außenrum ist irgendwie undankbar. Und ja, wir gucken mal, wie die ganze Sache so weitergeht.
Ja, wie der Keks zerbröselt sozusagen.
Wie der Keks zerbröselt. Ich meine, man muss sagen, in L.A., umgekehrt, Luca wäre fit.
Ja, der,
also fit, vielleicht nicht fit, aber spielfähig.
Spiel zumindest.
Ja.
Rumpelt über den Court.
Rumpelt über den Court. Und weil ich glaube, was man gesehen hat beim Debüt, es lohnt sich, Bigs zu haben, weil Jackson Hayes durfte regelmäßig frei Richtung Ring fliegen und dann einen Ball einfach durchdrücken, ne?
Absolut. Und also ich glaube, er hat 6 von 6. Ich weiß nicht, ob das alles Lobs waren, aber ich glaube, mindestens 5 davon waren Lobs. Ja. Also ist halt schon hilfreich, wenn du diese Art von Playmaking im Team hast. Also ich glaube, die ersten beiden Possessions waren ja auch direkt Lob-Dunks für ihn.
Ja.
Jetzt haben sie natürlich aber nicht den eigentlichen Center bekommen, den sie haben wollten, wo man halt auch überlegen kann, ob das vielleicht so Blessing in Disguise ist für sie, dass sie Mark Williams nicht bekommen haben. Also einfach aus dem Grund, weil diese Verletzungsthematik, die war ja real. Also darüber wussten wir auch schon was. Er hat ja bisher in seiner Karriere nur 40% der möglichen Spiele absolvieren können. Und Rücken und Füße und so bei so großen Leuten, das ist halt auch oft so, dass das nicht unbedingt gelöst ist, sondern dass das halt sich mal wieder melden kann über die Karriere.
Ja.
Ich finde an der ganzen Geschichte spannend, dass Charlotte ja anscheinend total davon überrascht ist, dass der da durch einen Medizincheck nicht gekommen ist, dass sie auch anscheinend das rechtlich prüfen wollen.
Nachdem sie schon wieder ein Re-Willkommen-Statement abgegeben haben.
Genau, indem sie aber geschrieben haben, the other team didn't, also da haben sie die Lakers gar nicht namentlich erwähnt, was ich auch ein bisschen lustig fand. Also da ist wohl eine gewisse Verärgerung da, aber also wenn man bedenkt, dass die Lakers in dem Deal eigentlich ja auch, also schon ganz gut was abgeben wollten oder abgegeben haben, dann ist es vielleicht am Ende besser für sie gelaufen. Jetzt nur halt nicht unbedingt in der Gegenwart, aber langfristig vielleicht.
Ja, ich meine, wir haben ja auch direkt nach dem Trade gesprochen. Also klar, sie brauchen jetzt einen Big, weil sie haben nur Jackson Hayes. Und
seit letzter Nacht haben sie noch Alex Len.
Jetzt haben sie noch Alex Len, dafür Christian Wood gewaved. Weißt du noch damals, als wir alle begeistert waren, dass Christian Wood jetzt zu den Lakers geht und das Feld breit machen kann neben AD und alle gesagt haben, wie geil, was für ein Stil.
Ich war nur, ich glaube, ich hatte am Anfang in seiner Mavs-Zeit, habe ich gedacht, so der Typ, wenn der es zusammenkriegt, der ist halt einfach ultra talentiert.
Ja.
Weil der kann ja einfach wirklich viele Sachen. Aber er kann auch einige Sachen nicht. Weshalb er halt mittlerweile bei 35 Teams war innerhalb von 5 Jahren.
Bei den Lakers war jetzt ein bisschen länger, aber jetzt nicht mehr.
Ja, er hat halt diese Saison nicht gespielt.
Ne? Ja, genau. Ja, vor der letzten Kammer, oder? Was ist so?
Hatte er nicht einen 1+1-Vertrag dort? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, kann schon, ich weiß auch nicht genau. Aber auf jeden Fall jetzt weg, Alex Len da. Und ja, also dass sie diesen Big Man brauchen, war klar. Aber dass es mit Luca jetzt halt auch um die Zukunft geht. Man muss jetzt nichts überstürzen. Mark Williams, die Krankenseite war die eine. Die interessante, oder sein Spielerprofil war die andere. Also es hätte schon auch, wenn man ihn medizinisch irgendwie halbwegs hinbekommt, hätte das auch schon gut laufen können. Anscheinend laut Dave McManaman wollte Luca ihn ja auch haben. Also das war wohl einer der, also bei denen er gesagt hat, dass sie der gern versuchen könnten, ihn zu bekommen.
Ist ja, also diesen Archetype wollte er auch einfach haben.
Ja,
ne? Also
genau,
die Lakers haben ja angeblich auch wegen Jalen Duren angefragt und wegen Walker Kessler.
Ja,
Kessler wäre eigentlich wahrscheinlich die beste Lösung gewesen. Der ist zwar nicht dieser Typ, der 30 Lobs pro Spiel finishen würde, der aber halt, also mit ganz, ganz großem Abstand der beste Verteidiger aus den dreien wäre. Ja, der halt stimmt. Einfach bewiesener Ringbeschützer ist, weil das haben sie halt einfach nicht. Das ist ja Len auch nicht und das ist Hayes schon gar nicht.
Nee, ich glaube, aber dieses Lob-Ding ist schon ein Punkt, weil das halt auch ein sehr wichtiger Teil von Lukas Spiel ist. Also war natürlich schon okay, dann auch bei Duren anzufragen, warum hätten die Pistons ihn abgeben sollen für das, was die Lakers jetzt abgegeben haben. Weil die Pistons sind jetzt auch schon zumindest dieses Jahr einen Schritt weiter als die Hornets. Theoretisch können sie auch auf
letzte Nacht immerhin mit 40 Punkten gegen die Bullets gewonnen.
Ja, so sieht's aus, aber
kann man schon mal machen, wahrscheinlich.
Kann man schon mal machen. Ist eine Win-Win-Situation, also für mich persönlich. Pistons geht Richtung Playoffs, Bulls Richtung Lottery. Aber nachdem die Sixers es einfach nicht hinkriegen, das gibt's doch, am Ende müssen die Bulls Play-In spielen, weil die Sixers einfach zu dämlich sind, sie noch zu überholen.
Es ist möglich.
Ja.
Vielleicht kommt ja jetzt auch der Raptor. Aber egal, lass uns mal kurz bei den Lakers bleiben. Und dann
ja, genau. Das war der Punkt. Das fehlt weiterhin, aber es ist auch okay. Es muss ja dieses Jahr nicht passieren. Also klar, für LeBron wäre es irgendwie nett. Aber ich sehe keinen Weg, oder haben wir jetzt auch schon nach dem Trade gesagt, ich sehe weiterhin keinen Weg, dass sie OKC gefährden, dass sie Boston gefährden. Selbst bei Cleveland wäre ich jetzt gespannt, wenn Cleveland in die Finals kommt. Deshalb, es bleibt auch der Fakt, dass einfach zwei Fünftel ihrer, oder vielleicht wenn Austin Reeves drauf ist, zweieinhalb bis drei Fünftel der fünf auf dem Feld nicht wirklich verteidigen
oder nicht gut verteidigen können. Bei der Starting Five, die sie jetzt gegen Utah im ersten Spiel hatten, würde ich von fünf Fünfteln sprechen. Also es ist zumindest kein überdurchschnittlicher Verteidiger in der Starting Five. Ich mein, also nur kurz zur, damit ich es einmal gesagt habe, das waren Reeves, Doncic, LeBron, Hayes und Hachimura.
Ja.
Da ist kein überdurchschnittlicher Verteidiger.
Gegen Utah dabei. Geht das?
Ja, ja. Und die Offense war auch geil, das muss man sagen.
Ja. Und dann funktioniert es, aber es ist halt, andere Teams haben halt eine deutlich bessere Balance. Ich meine, klar kannst du dann überlegen, ob Dorian Finney-Smith dann öfter den Hachimura-Part übernimmt. Aber so grundsätzlich, die anderen sind einfach auch in ihrer Entwicklung schon weiter. Und ich fand hier zum Beispiel auch jetzt bei Lukas Debüt, also das hat schon alles irgendwie gut funktioniert. Es gab irgendwie ein ganz nettes Play, glaube ich, gleich das erste Play in der zweiten Halbzeit. Als LeBron oben an der Birne den Ball hatte, Luca kam so aus der Bewegung. Sie haben ihn eh auch so ein bisschen aus der Bewegung mal kommen lassen, hat den Ball bekommen und Hayes ist währenddessen halt Backdoor Richtung Ring gekattet und Luca hat dann den Lob gespielt. Und klar kannst du dann irgendwie, ich glaube, mit den beiden, auch wenn das mit LeBron und, also auch wenn beide sehr, sehr dominante Spieler sind, aber sie sind halt auch wahrscheinlich mit die klügsten Spieler der Liga, die beiden werden schon was hinkriegen. Gleichzeitig gab es auch immer einen Player, als LeBron, ich glaube sogar nach einem Korb, schnell nach vorne ist und Luca joggte so an der Dreierlinie und hat gesagt, oh fuck, ich muss aus dem Weg, weil halt der Steam Train kam. Und da müssen sie sich ja schon noch irgendwie so ein bisschen finden und die anderen Teams spielen halt schon ewig lang zusammen. Also.
Zum Teil, ja. Ja, also, absolut.
Also gerade OKC
hat man schon gemerkt, dass die noch Feintuning auf jeden Fall brauchen und dass sie auch teilweise beide so ein bisschen Overpassing gemacht haben. Ich glaube auch einfach, weil sie so ich glaube, die sind schon auch happy, dass sie jetzt mit einem anderen Genie zusammenspielen und halt einfach da andere Möglichkeiten sich auftun, als sie vorher hatten. Aber da denke ich schon auch, das wird ein bisschen brauchen. Ich meine, gut, bei OKC kann man auch sagen, die müssen ja jetzt Chat auch wieder reintegrieren. Also in der Zusammensetzung mit zwei Bigs haben die ja auch quasi noch gar keine Erfahrung.
Ja, das
Erfahrung.
Stimmt, das haben sie nicht mal. Ja.
Trotzdem ist das ein Team mit einem 13er Netrating, was durch die Liga pflügt und halt, was einfach unfassbar gut ist und die Lakers haben ein 1er Net-Rating. Auch wenn sie im Moment trotzdem ja richtig, die sind ja überragend unterwegs seit Wochen. Also haben jetzt 10 der letzten 11 oder so gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sind ja jetzt auch richtig geklettert in der Western Conference. Also sie gehen ja jetzt mit einer guten Ausgangsposition in die Saisonhälfte, auch wenn es nicht wirklich die Hälfte ist nach der All-Star-Pause. Sie haben auch noch einen ziemlich schweren Restspielplan, muss man sagen. Also kommende Nacht geht's nochmal gegen Utah, das ist nicht so schwer. Danach sind aber wirklich noch ziemlich viele Top-Spiele, die noch anstehen. Ja. Also die werden schon auch getestet werden. Trotzdem, also ich bin jetzt aus diesem ersten Spiel mit der Einschätzung rausgegangen, die haben schon das Potenzial, ein sau gefährliches Playoff-Team zu sein für einzelne Serien, weil ich glaube, dass es sehr schwer sein wird, wenn du drei Spieler von der offensiven Qualität hast. Und also da nehme ich Reeves mittlerweile mit rein, weil wenn der vom drittbesten Verteidiger des Gegners verteidigt wird, dann ist der ziemlich gemein, weil der wirklich sehr gut darin ist, auch so Lücken in der Defense zu attackieren. Der ist sehr gut darin, Freiwürfe zu ziehen. Der hat ja auch einen guten Drive, kann gut werfen. Der spielt ja seit Wochen auch wirklich richtig, richtig stark.
Ja.
Und von den beiden Brummern muss man gar nicht erst reden. Die sind ja für sich schon sehr, sehr schwer in irgendeiner Form zu kontrollieren.
Sehr, sehr
und zwei davon zu haben, sind wahrscheinlich die beiden besten Mismatch-Hunter der Liga.
Ja.
Wenn man LeBron da noch mit reinnehmen will. Aber also wenn man bedenkt, wie gut er darin ist, Vorteile zu finden und zu attackieren, dann würde ich ihn da schon mit reinnehmen. Und deswegen glaube ich, das offensive Potenzial ist schon krass. Und es gibt auf jeden Fall Serien, in denen ich sie favorisieren würde. Gerade wenn sie erstmal in der Lage sind, erstmal OKC und Denver zu entgehen. Das sind schon Teams, die schätze ich stärker ein, weil ich einfach das defensive Potenzial bei den Lakers nicht sehe. Das ist halt schon ein wesentlicher Punkt. Also du kannst, glaube ich, mit einer Top-Offense und einer mäßigen Defense kannst du schon einzelne Serien gewinnen. Ich glaube nicht, dass du drei Serien gewinnen kannst, um in die Finals zu kommen, wenn es halt auch noch diese anderen Teams gibt, die eine bessere Balance haben. Und das sehe ich halt bei den Lakers jetzt nicht. Da muss man mal gucken, ob sie vielleicht in der Offseason dahin kommen. Wahrscheinlich, also haben wir auch letzte Woche schon gesagt, mit Williams sehen wir sie da auch noch nicht, weil der ist jetzt auch, wie gesagt, bisher nicht dafür berühmt, dass er defensiv ständig einen unfassbar guten Job macht oder so. Und also deswegen, das ändert ja nicht alles, zumal sie wirklich Probleme am Point of Attack und am Ring haben. So, also normalerweise hast du wenigstens eins. Also mit Davis hatten sie immer wenigstens eins, aber jetzt gerade, sie haben, finde ich, drei überdurchschnittliche Verteidiger in ihrer Rotation. Mit Gabe Vincent, mit Dorian Finney-Smith und mit Jared Vanderbilt, der jetzt endlich wieder zurückgekehrt ist und, glaube ich, gerade sein 8. Spiel gemacht hat. Aber nur DFS spielt davon wenigstens 25 Minuten pro Spiel. Das sind halt eher kleinere Teile der Rotation. Und die Kernrotation ist schon sehr offensivlastig. Und da glaube ich halt einfach nicht, dass die Balance reicht. Aber wie gesagt, einzelne Serien, warum nicht? Das ist schon, das offensive Potenzial ist halt schon einfach richtig, richtig groß. Das muss man schon unterstreichen, finde ich.
Die Frage ist halt, ob zum Beispiel jetzt Vanderbilt, ob du ihn mit, wenn da Luca und LeBron und Reese in der Verlosung sind, ob du ihn besser noch in so ein Lineup integrieren kannst. Und ohne, dass die Offensive dann so sehr stockt, wie es jetzt mit Davis zum Beispiel der Fall war. Einfach weil du ja da noch mehr darauf angewiesen warst, dass auch Platz für Davis da ist. Ob das jetzt irgendwie, ob du ihm da in Richtung Playoffs mehr Minuten geben kannst. Aber ich sehe es wie du. Also ich glaube halt, wenn du überlegst, für Shea, für mein Grizzlies muss man sehen, Grizzlies, mein Playoff-Vertrauen in die Grizzlies, ich muss erst wieder wachsen, glaube ich. Nach dem,
geht mir auch so.
Was da so passiert ist, auch quasi vor der letzten Saison. Selbst Murray, der jetzt immer mehr kommt, also gegen die Lakers, also A spielt er ja gern gegen die Lakers in den Playoffs und B, so in der Zusammensetzung könnte es für ihn auch ganz gut sein. Deswegen,
ich weiß auch nicht, wie die Lakers jetzt mit Jokic umgehen sollen, ganz ehrlich.
Genau, also, da haben sie halt, also dann ja, Rui halt, oder? Wieder.
Ja, ja, aber Rui fand halt die Absicherung dahinter ganz geil. Ja.
Die ist jetzt halt einfach weg.
Ja. Und wenn Hayes versucht, den zu verteidigen, dann hat er innerhalb von 4 Minuten 4 Fouls. Das ist halt, glaube ich, auch ein bisschen zu viel verlangt.
Und deshalb, also ich bin bei dir, dass ihn, also mit LeBron und Luca bist du ein gefährliches Playoff-Team. Also da, also beziehungsweise in gewissen Serien, aber bei vielen Teams ist die Balance halt einfach doch noch zu gut, als dass sie sich da irgendwie aus dem Konzept bringen lassen würden oder als dass ich ihnen da als Stand jetzt größere Chancen einräume.
Ja, ich meine, so viele Teams sind es für mich im Westen gar nicht.
Nee,
aber also, es gibt halt welche.
Ja,
es gibt halt OKC und es gibt Denver. Über die Clippers können wir mal reden, wenn sie dann, wer weiß, ne, also wie das Team aussieht. Über die Clippers können wir jetzt auch gleich reden, weil jetzt haben wir auch, auch Nachricht, neuer Spieler und so.
Ja, sie haben ordentlich nachgelegt, die Clippers.
Sie haben nachgefeuert. Aber sonst, also, wenn sie das vor allem schaffen, diese tabellarische Situation so beizubehalten, also dass sie mit einem Heimvorteil reingehen, dann würde ich sie wahrscheinlich in jeder im Moment möglichen Erstrundenserie auch favorisieren. In der zweiten Runde würden sie jetzt gerade auf OKC treffen, dann würde ich sie nicht favorisieren.
Da würde ich sie nicht favorisieren. Aber sonst, ja, wenn du sagst, wenn sie gegen die Rockets.
Ja, da würde ich, eher an sensationelle Offense als an sensationelle Defense glauben. Zumal die Rockets im Moment auch ganz schön am Struggeln sind.
Sie sind ordentlich am Struggeln.
Sieben der letzten 8 verloren. Seitdem du einen positiven Text über sie geschrieben hast.
Genau. Seitdem ich Dylan Brooks seine Blumen überreichen wollte.
Hat er sie aufgefressen.
Genau.
Angezündet.
Ja. Deine Blumen brauche ich nicht.
Ja.
Ja. Seitdem läuft es nicht mehr. Aber ich wäre auf die Serie wäre ich tatsächlich auch gespannt. Also weil halt diese Defense schon so gut ist und halt und vielleicht die Lakers Defense den Rockets irgendwas eröffnet. Also ich würde trotzdem auch die Lakers favorisieren, aber es wäre für mich eine spannende Serie auf jeden Fall. Einfach nur so vom, wie sich das, welcher Teil des Spiels sich dann den großen Vorteil herausarbeitet. Also das fände ich irgendwie ganz, das fände ich eigentlich eine ganz geile Erstrundenserie.
Ja, ich würde es auch gerne sehen, definitiv.
Aber ja, vielleicht.
Das war halt einfach ziemlich großer Kontrast, so von der Spielanlage, natürlich auch von irgendwie Erfahrungswerten und so, was Playoffs angeht, weil da hat Houston halt einfach nix.
Ja, also nix.
Außer natürlich Brooks, der den Bären pokt.
Ja, stimmt. Dass
ich hier aussuchen kann, welchen Bären er pokt, weil zwei Bären auf der Gegenseite sind.
Ja. Er kann einfach mal in beide Ecken einfach einen Honigtopf stellen, mal gucken, wer.
Ich glaube, das wird er wahrscheinlich tun.
Ja. Und ich meine, Steady Freddy nicht vergessen, ne?
Ja, der hat natürlich Playoff-Erfahrung.
Oder vielleicht gibt es auch Stadtderby in der ersten Runde.
Clippers. Das wäre auch ziemlich interessant. Das wär auch absolut möglich, wenn die Rockets weiter an Boden verlieren, auf jeden Fall.
Ja. Und wie gesagt, die Clippers, Bogdanovic haben sie ja geholt. Und jetzt Ben motherfucking Simmons.
Motherfucking, oder was?
Na klar.
Okay.
Sie haben einen ehemaligen All-Star verpflichtet.
Das ist korrekt, sogar einen ehemaligen All-NBA-Spieler, oder?
Ja.
Da haben wir auch mal geschafft.
Ja, einer der besten Verteidiger der NBA.
Weiland. Als hätten sie nicht genug gute Verteidiger.
Ja, ganz mal so ein All-Defense.
Diese gierigen
Clippers. So ein All-Defense-Team. So null Shooting, Chris Dunn, Ben Simmons, dann Derrick Jones Jr., Kawhi.
Gut, Kawhi kann ein bisschen werfen.
Kawhi ist dann der Floor-Spacer.
Ja.
Den parken sie in der Ecke.
Park Zubac drauf.
Ja, Park Zubac so, ja.
Der hätte auch nachrücken können für AD ins All-Star-Game übrigens. Nicht passiert, aber...
Ja. Ah, Kyrie ist schon okay.
Kyrie ist absolut okay. Ja, absolut.
Wir können uns natürlich darüber streiten, warum Franz Wagner nicht nachgerückt ist, sondern mein Freund Trae Young.
Ja, Games played, schätze ich.
Ja, aber muss halt der einzige Grund sein.
Das Problem ist halt auch, dass die Magic mittlerweile das schlechteste Team der Liga sind.
Ja, und dass die Hawks tatsächlich die Magic überholt haben. Die Bulls müssen langsam aufpassen, dass sie nicht noch die Magic überholen. Und dann bessere Orts haben im Play-In.
Das müssen sie verhindern. Ist echt ein bisschen bitter. Die Magic haben 14 ihrer letzten 17 Spiele verloren. Die schlechteste Offense, seitdem Banchero zurück ist. Also wirklich Platz 30. Mhm. Und nur Utah und Washington haben in diesem Zeitraum weniger Spiele gewonnen. Und die versuchen es ja nicht.
Ja.
Das ist schon ein Unterschied.
Das ist ein sehr
Die haben jeweils 3 gewonnen. Orlando hat 4 gewonnen.
Ja.
4 ist nicht viel.
Nein, es ist wirklich nicht viel.
Außer man hat 4 Spiele, dann sind 4 Siege viel, aber so weißt schon.
Wenn man 17 Spiele hat, ist das nicht so viel.
Es ist eher wenig, ja.
Es ist ein bisschen mysteriös, ist es ja schon. Oder liegt einfach alles an Jalen Suggs? Und an Paolo Banchero natürlich.
Ich glaube, es ist auch Paolo Banchero unterbrechen. Banchero spielt wirklich sehr, sehr schlecht im Moment, muss man sagen. Man sollte ihm auch, man sollte auch eine gewisse Geduld haben natürlich, weil er halt von einer Verletzung zurückkam und ich glaube, bei ihm ist die wohl schwerer als bei Franz gewesen, weil der ja einfach quasi wieder genauso aussieht wie vorher. Banchero hatte ja diese 5 überragenden Spiele zum Saisonstart, wo er wirklich verdammt gut aussah und vor allem auch endlich eine andere Wurfauswahl hatte als in den Saisons davor, wo er halt einfach einer der ineffizientesten Volume-Scorer der Liga jedes Mal war.
Ja.
Bei allem Talent, was er irgendwie gezeigt hat und seitdem er wieder da ist, macht er quasi fast nur das. Also er nimmt fast nur Sprungwürfe, geht nicht mehr so viel zum Korb, nimmt irgendwie nur halb so viele Freiwürfe wie zu Beginn der Saison und ist halt zögerlich. Ich finde, er spielt auch teilweise so ganz komische Pässe, wo man das Gefühl hat, die Possession dauert jetzt schon relativ lange, er weiß nicht, was er machen soll, er hat keinen Vorteil kreiert, weil er überwiegend auf der Stelle stand und passt dann irgendwie so ein überambitioniertes Ding zum Gegner. Also ich finde, er spielt halt Offbeat quasi. So als wäre er einfach noch nicht wieder im Rhythmus und Probleme, die über die letzten Jahre schon da waren und ihn zu einem insgesamt ineffizienten Spieler gemacht haben, die sind gerade noch mal multipliziert mit Faktor, keine Ahnung, 3 oder so. Es ist halt einfach gerade noch, fällt halt noch viel stärker ins Gewicht. Und auch, also er hatte ja trotzdem jetzt auch schon 1, 2 ganz, ganz gute Spiele. Also im letzten hat er 31 gemacht, weil er halt auch einfach 4 Dreier in einem Viertel getroffen hat, in dem hat er halt da waren es dann irgendwie 20 Punkte, aber Banchero ist nicht gut genug als Shooter, um sich davon abhängig zu machen, dass er die ganze Zeit Sprungwürfe trifft.
Ja.
Und im Moment macht er halt quasi fast nur das und das ist nicht so gut. Und es ist aber auch nicht alles Banchero, es ist auch nicht alles Sachs. Es ist auch, weißt du, Weißt du, wer im Moment der aus der aktiven Rotation, der von der Quote her beste Dreierschütze ist bei den Magic? Und was für eine Quote der hat?
Nee.
Also, sein Name ist, wenn sich da jetzt nichts verändert hat seit gestern. Oh ja, jetzt hat Corey Joseph ihn überholt. Das ist natürlich bitter.
Der alte Volume Shooter Corey Joseph.
Ja, genau. Der nimmt nämlich 1,4 Dreier pro Spiel und steht bei 43,1%. Und damit hat er die beste Dreierquote von allen, die jetzt gerade fit sind. Ja. Und also gestern war es noch Gary Harris, der 2,5 Dreier pro Spiel genommen hat und 33,8% getroffen hat. Und als Team treffen die Magic 30,5%. Das ist die schlechteste Dreierquote der Liga. Mhm. Sie haben es nicht für nötig gehalten, zur Deadline irgendjemanden zu holen, der vielleicht mal einen von diesen verrückten Würfen von weiter draußen, die einen Punkt mehr wert sind, auch mal zu treffen. Das fanden sie irgendwie keine gute Idee und deswegen haben sie es nicht gemacht und deswegen.
Sie haben es ja irgendwie anscheinend schon versucht, oder? Grayson Allen waren sie auch angeblich dran, Cam Johnson waren sie ein bisschen in der Verlosung, aber.
Naja, aber also ich habe von Brian Windhorst, der hat auch in seinem Podcast ein bisschen darüber gerätselt, der hat halt gesagt, dass er schon auch teilweise andere Teams halt fragt, so, was ist eigentlich mit den Magic? Sprecht ihr mit denen? Gibt's da irgendwie was? Oder sitzen die einfach die Deadline aus? Diese anderen Teams haben ihm wohl zurückgemeldet. Ja, also schon, aber man muss denen selber was vorschlagen. Und dann kann man auch wirklich sich unterhalten. Und dann, also dann war wohl auch mal was zumindest irgendwie ein bisschen fortgeschritten. Also wegen Coby White waren sie ja anscheinend auch dran. Ja. Da gab's wohl ein gewisses Interesse. Aber das geht nie von denen aus. Also sie gehen nicht irgendwie in die letzten Wochen vor so einer Deadline rein und sagen dann, Mensch, bei uns kann wirklich absolut niemand werfen. Das ist doch scheiße. Wir sind doch hier in der NBA. Da ist doch Werfen auch wichtig, oder? Ja, was kann man denn da machen? Hast du eine Idee? Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Okay, dann lass uns warten. Vielleicht ruft ja jemand an.
Oder wir rufen mal irgendwo an und sagen, Was habt ihr denn so vor?
Also, kann euch jemand werfen?
Du musst nichts vorfinden. Da klingelt das Telefon. Am anderen Apparat sind die Magic und sagen sie, okay, also
habt ihr da jemanden?
Also erstmal schweigen und dann sagen, was wollt ihr denn?
was können wir für euch tun?
Ja, wir dachten, wir rufen mal durch. Was habt ihr so für Ideen? Ja, ist interessant. Das ist wirklich interessant. Also
das ist auch, wie gesagt, wenn man irgendwie sich sagt, man wartet auf das ganz große Stück und das bekommt man eher in der Offseason. Das finde ich ja noch okay, aber auch jetzt ist man ja in einer Situation, wo man gerade eigentlich sich im freien Fall befindet, obwohl man eigentlich das Potenzial hat, ein gutes Team zu sein. Ich meine, über die ersten Saisonwochen waren sie ja ein richtig gutes Team. Die standen mal bei 19, 13 oder so. Also das ist ja schon wirklich die waren ja auf Kurs Heimvorteil in der Eastern Conference. Und jetzt sind sie halt im Play-In und man könnte da, glaube ich, schon den einen oder anderen Veteranen finden, der halt zumindest erstmal so ein bisschen Druck nimmt und so ein bisschen Platz schafft für die Leute, die da versuchen, irgendwelche Drives auszupacken. Also wenn da halt einfach niemand einen Wurf trifft und niemand wirklich ernst genommen wird, dann ist es auch klar, dass es halt gerade für Banchero gerade schwieriger ist, Vorteile zu kreieren, weil er halt immer so eine Art Mauer vor sich finden kann, wenn er da irgendwie ins Dribbling geht. Das ist halt, ja, von allen Seiten irgendwie nicht so richtig ideal.
Nee, es ist überhaupt nicht.
Waren wir nicht gerade bei den Clippers? Irgendwie sind wir heute auch Clippers, so ein bisschen verwirrt.
Ne? Ja. Die Clippers, auf jeden Fall. Ja gut, sie haben jetzt halt Ben Simmons geholt, ne?
Sie haben jetzt Ben Simmons geholt.
Ich weiß jetzt nicht, ob er der Minutenkönig werden wird über die nächsten Wochen.
Wäre eigentlich einer für die Lakers gewesen, hätte ich jetzt gedacht. Also wegen der Defense. Andererseits haben sie natürlich Leute, die passen können. Deswegen ist er da vielleicht raus. Nee, aber also hast du irgendwelche Erwartungen an ihn? Oder also siehst du den Fit? Siehst du einen gewissen Bedarf für die Clippers?
Mittlerweile habe ich eigentlich keine großen Erwartungen mehr irgendwie an Simmons, weil einfach diese Abneigung, irgendwo in irgendeine Richtung zu gehen, wo er eventuell gezwungen sein könnte zu werfen, ist, glaube ich, also das nimmt seinem Spiel einfach so wahnsinnig viel oder nimmt dem Spiel allgemein so wahnsinnig viel. Also ich meine, es ist halt, er ist weiterhin ein guter Passer, er hat natürlich ein großes Stück seiner Athletik eingebüßt durch seinen Rücken, aber ist halt hat immer noch eine gewisse Athletik. Also deshalb
ist auch immer noch groß, ne? Also
ist immer noch groß.
Körperlich eigentlich ja schon immer noch ein Faktor.
Genau. Und eben durch seine Passfähigkeiten, wenn er dann halt noch mehr zum Korb ziehen würde, wäre das irgendwie was anderes. Aber er ist halt der ist halt so schüchtern, was das angeht, dass ich jetzt auch nicht weiß, ob er jetzt der große Plusspieler für die Clippers sein kann. Also ob er da jetzt irgendwie den großen Unterschied machen kann. Also, ich meine, sie haben ja im Endeffekt schon jemanden, also er ist natürlich ein anderer Körpertyp, aber Chris Dunn ist halt so, ist ja auch so ein sehr, sehr extrem guter Verteidiger, wahrscheinlich mittlerweile auch ein besserer Verteidiger als Simmons, aber der halt offensiv jetzt nicht wirklich oder sehr, sehr wenig weiterhilft. Und dann, ich weiß nicht, wenn du Dunker-Spot Ben aus ihm machst, keine Ahnung, aber es ist jetzt nicht so, es ist für mich kein Home Run, aber es ist so ein typisches Waiver-Ding halt auch irgendwie. Es ist jetzt noch ein großer Name, der verfügbar war, den sich die Clippers vielleicht auch einfach anschauen wollen, weil Talent hat er ja und einfach mal gucken wollen, wie es jetzt, ob es auf irgendeine Art funktionieren kann und er ihnen ein paar Minuten geben kann, die ihnen helfen. Oder vielleicht ist es auch mal ein Spiel in Playoffs. Es ist ja auch mal so dieses Ding, dass dann mal halt einer dieser ehemals extrem guten Spieler, die so am Ende, Richtung Ende ihrer Karriere unterwegs sind, dass dann nochmal oder ein paar Minuten dir gewinnen oder so. Oder halt ein paar gute oder halt mal irgendwas. Ich meine, Simmons ist jetzt kein emotionaler Gamechanger natürlich, wenn er reinkommt. Aber ich glaube, das ist halt einfach so ein Ding. Die Gelegenheit war da und sie schauen ihn sich jetzt mal an. Und da ist einer, der theoretisch noch Physis mitbringt. Irgendwie so würde ich es.
Ja. Ich glaube auch, also im Prinzip, er kann, glaube ich, bei der Defense, die sie spielen, kann er reinpassen, wenn er einigermaßen gesund ist und gibt ihnen halt auch nochmal so einen großen Forward-Typen. Davon hatten sie jetzt ja nicht super viel. Also sie haben viele gute Verteidiger, aber so dieses körperliche Profil haben sie jetzt nicht mega viel. Insofern könnte er sie da schon ergänzen. Und ich glaube auch, sie haben halt schon in den Minuten, die Harden sitzt, haben sie auch einfach ein Playmaking-Problem über die Saison gehabt. Und sie haben ja jetzt Kevin Porter Jr. abgegeben, der das teilweise dann so gemacht hat. Aber wenn Simmons einfach so Minuten von dem teilweise bekommt, einfach ein bisschen, sie versuchen, das Feld um ihn herum breit zu machen. Er kann Leute in Szene setzen, kann ein bisschen sein Transition-Ding machen. Vielleicht bringt's ja was. Vielleicht auch nicht. Aber dann, sie haben ja dadurch nicht viel verloren, sondern
so ist es. Ja,
wie gesagt, eine Waiver-Verpflichtung. Ja. Ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass er hier irgendwie den ganz großen Unterschied macht. Aber vielleicht ist Tyronn Lue einfach auch die Art von Coach, die da eine Idee hat. Ich meine,
ja klar.
Man muss es den Clippers ja einfach auch lassen und anerkennen, dass niemand vor der Saison gesagt hat, die sind so gut, wie sie jetzt gerade sind. Außer die Clippers selber, die halt gesagt haben, wir werden Leute überraschen und wir sehen uns als Playoff-Team. Aber das hat ihnen ja niemand abgekauft. Und jetzt gerade stehen sie dafür ziemlich gut da.
So ist es. Und genau, deswegen meine ich auch, sie wollen sich mal anschauen. Klar, Playmaking ist interessant. Ich bin halt, wie gesagt, ich bin halt gespannt, wie das jetzt in einem Team aussieht mit seiner Offense, also bei all seinen Playmaking-Fähigkeiten, mit dieser Minus-Offense, die er halt oft bringt, oder was heißt Minus-Offense, aber dadurch, dass er halt einfach überhaupt nicht aggressiv ist, was sein Scoring angeht, wie das halt bei dem Playoff-Team aussieht.
Ja, weil, in den Playoffs ist er, vielleicht wird er da auch gar nicht gebraucht. Also sie müssen
da hinten aber erst mal kommen. Auch während der Regular Season, wenn es halt um Seeding geht, also bei einem Team, das Spiele gewinnen will, quasi, das meine ich damit. Mein Brooklyn war besser als oder über einen langen Zeitraum besser, als wir erwartet hatten, aber ein Team, das einfach andere Ambitionen hat, wie gut das dann funktioniert. Aber wie du sagst, mein Tyronn Lue ist ein sehr, sehr guter Coach, vielleicht findet er die richtigen A, die richtigen Worte und B, die richtige Position, das richtige Setting für ihn. Und dann kann es schon sein, dass er da ein paar Minuten kriegt. Aber es ist jetzt, wie gesagt, es ist ein Versuch.
Ja.
So. Daniel Theis versucht es jetzt erstmal in Europa, ne?
Sieht so aus, ja.
Monaco. Schon überraschend, oder?
Naja, also Gerüchte gab es im Sommer auch schon mal. Ich habe vor der Saison mit ihm noch ein Interview gemacht, da habe ich ihn auch danach gefragt, ob das für ihn eigentlich wirklich eine Option war oder ob das halt eher nur so gerüchtemäßig war. Da meinte er, dass das nicht konkret war, aber dass er eigentlich halt gerne in der NBA spielen will weiterhin. Also er hat ja jetzt 9 Jahre gemacht und ich glaube, wenn man das 10. Jahr auch erreicht hat, dann kriegt man irgendwie, also.
Das ist Benefits, ne? Also
genau.
Pensionen und also.
Pension, Krankenversicherung für die ganze Familie und so. Also das erreicht man dann und also das hatte er da schon mal so als Zielsetzung genannt, aber ich glaube, der ist halt auch einfach jemand, der möchte spielen und der möchte auch eine einigermaßen klare Rolle und das war halt über die letzten Jahre bei ihm häufig ja nicht der Fall. Also bei den Pacers, die ihn dann irgendwie nicht gebraucht haben und auf die Bank gesetzt haben, dann war er eine Weile bei den Clippers ja schon gebraucht, dann wurde das irgendwie wieder weniger, dann ist er da hinten rausgefallen, aber jetzt bei den Pelicans und dann wurde es jetzt wieder komisch und bei den Pelicans die eigentlich Richtung Playoffs gehen wollten, war halt von Anfang an irgendwie komplett der Wurm drin diese Saison. Und dann hatten sie halt mit Yves Missy eins ihrer Talente, das quasi auf der Position ist und ihn da so ein bisschen dann rausgedrängt hat und so. Die letzten Jahre sind halt für ihn einfach, glaube ich, nicht so geil gelaufen. Und deswegen, es gab jetzt ja wohl auch Anfragen aus der NBA, Leute, die Interesse an ihm hatten. Aber wenn ihm diese Leute nicht sagen können, Daniel, wir wollen dich reinholen, wir planen das und das mit dir, keine Ahnung, die 15 Minuten pro Spiel und da kannst du dir auch sicher sein, die kriegst du. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er sich jetzt dann halt einfach gedacht hat, aber ich möchte aber eigentlich gerade schon. Also solange ich irgendwie noch auf dem Level irgendwie spielen kann, möchte ich halt dann lieber zu Monaco gehen, wo er wahrscheinlich eine konkretere Rolle, also ein konkreteres Angebot einfach bekommen hat, was seine Spielzeit angeht und hat das jetzt genommen und dann mal gucken, wie es da weitergeht. Aber ich finde es dann nachvollziehbar.
Ja. Nee, also ich verstehe es auch irgendwie. Ich hatte es noch überhaupt nicht auf dem Schirm und ja, also auch als ich dann gelesen habe, es gab ja Angebote aus der NBA. Ich meine, Lakers wäre zum Beispiel auch eine Option gewesen. Er wäre jetzt natürlich nicht der klassische Ringbeschützer gewesen hinter allen, sondern wäre schon ein bisschen was anderes gewesen, aber zumindest sie haben keinen großen. Aber ja, Mai, im Endeffekt geht es ja immer darum, wenn er für sich sagt, das ist die beste Situation, dann passt das ja wunderbar. Also ja. Wenn ihm Monaco dann die Perspektive bieten kann, die er gern hätte, dann ist das gut. Und dann freuen wir uns für ihn. Freust du dich auch für Brandon Ingram und seinen 3-Jahres-120-Millionen-Vertrag in Toronto? Oder freust du dich für die Raptors, dass sie Brandon Ingram jetzt an sich gebunden haben?
Also ich tue mir immer noch ein bisschen schwer damit, den Fit zu verstehen. So, das ist nicht weggegangen über die letzten Tage. Es ist sinnvoller für sie, nachdem sie diesen Trade gemacht haben, den Spieler dann auch zu behalten, statt Gefahr zu laufen, ihn im Sommer zu verlieren. Also insofern, das ist schon irgendwie okay. Aber also ich bin mir einfach nicht so ganz sicher, was die Vorstellung ist, wo die als Team hinwollen. Also mit dem Kern, den sie da jetzt haben. Ich glaube, was halt für Ingram dort potenziell besser passt als zuvor in New Orleans, ist, dass die meisten anderen Teile des Kerns des Teams verteidigen können. So, also Quickly kann vernünftiger Guard-Verteidiger sein. Barnes ist vielseitig einsetzbar. Pöltl ist ein guter Ringbeschützer. Barrett ist zwar Hit or Miss, aber hat auch schon teilweise gezeigt, dass er auch ein bisschen verteidigen kann. Also insofern, das taugt vielleicht für Ingram etwas besser, der halt ein schlechter Verteidiger ist, aber zumindest gute Positional Size mit drin hat. Mhm. Und das bezieht sich ja auch auf den Großteil der anderen Spieler dort. Also ja. Das würde ich schon eher positiv sehen, aber also den offensiven Fit, den verstehe ich halt einfach nicht so richtig, weil er jemand ist, der halt schon gerne viel, sag ich mal, dribbelt, Entscheidungen trifft, der auch das ja nicht schlecht macht, aber bisher halt einfach nicht nachweislich Teams damit wirklich besser machen konnte, um es zu rechtfertigen, ihm den Ball dann auch wirklich zu geben, wenn es auch noch andere Optionen gibt. Und hier ist ja unter anderem Scotty Barnes, der irgendwie der Franchise-Player sein soll in Toronto. Kann man jetzt auch drüber streiten, ob er ein Franchise-Talent ist, aber dort wird er ja schon so gesehen. Und das ist ja auch ein Spieler, der den Ball viel in der Hand braucht. Und da weiß ich einfach nicht, ob die sich da nicht irgendwie Turf abgraben. Und dann aus so einer Situation kommt ja Ingram eigentlich gerade. Und dort haben sie nie geschafft, das zu maximieren. Natürlich ist Barnes auch ein anderer Spielertyp als Zion, aber zumindest ein paar Parallelen, was die möglichen Probleme angeht, sehe ich da halt schon. Und deswegen weiß ich einfach nicht, ob das jetzt sinnvoll ist für Toronto, diese Wette einzugehen. Vielleicht ich lasse mich aber auch gerne überraschen. Also vielleicht funktioniert es auch viel besser, als ich mir das gerade vorstellen kann. Das ist nicht auszuschließen.
Das ist so ein bisschen das Ding. Also ich meine, also bevor ich mir ein finales Urteil erlaube, will ich mal sehen, wie das dann aussieht, wenn er da ist, wie das funktionieren kann. Also ich bin bei dir, ich habe auch weiterhin Fragezeichen, auch was den Fit angeht, auch dass du jetzt jemanden hast, der den Ball viel hat, der zwar passen kann, aber der halt eher über seine Athletik kommt und dann halt auch irgendwie Platz gern in der Zone hätte. Und dann hast du eben da Ingram, der jetzt nicht zwingend das Feld breit macht, und wenn er dem oder selbst halt auch eher längere Possession-Zeiten hat, wenn er den Ball hat. Vielleicht, weiß ich nicht, kann man Barnes abseits des Balls besser spielen lassen. Ich meine, Ingram ist aber auch nicht der ganz große Passer. Er kann schon passen, er hat sich verbessert die letzten Jahre, aber ist jetzt nicht der natürlichste Passer, sondern er ist halt schon, guckt nach seinem Scoring im Endeffekt. Eher. Aber vielleicht haben sie eine Idee. Also ich meine, irgendeine Idee müssen sie ja haben. Also da, sie haben ja diesen Trade gemacht, das war jetzt kein kleiner Trade, sie haben ihm jetzt den neuen Vertrag gegeben, irgendeine Idee müssen sie haben und ich bin sehr gespannt, wie sie dann aussieht. Und dann kann man ja immer noch sehen, wie die ganze Sache sich entwickelt. Ich meine, das ist ein Vertrag, es ist jetzt kein ganz niedriger Vertrag, finde ich, 40 Millionen im Jahr für Ingram. Aber es ist vielleicht dann auch leichter, sollte es nicht funktionieren, dann irgendwann zu sagen, wenn halt nicht diese, wie jetzt diese Gefahr ist, okay, du tradest für ihn und sein Vertrag läuft aus und er möchte dann eine große Vertragsverlängerung und du weißt nicht, ob du ihm diese große Vertragsverlängerung geben möchtest. Das hat natürlich jetzt dem Interesse hat es natürlich jetzt auch nicht gerade gut getan, anderer Teams an ihm, glaube ich. Aber ich würde es mal gar für den ersten Schritt gar nicht sagen, Toronto kann ihn eventuell auch wieder weiter traden, sondern ich bin...
Nee, dafür war es einfach die letzten anderthalb Jahre auch zu schwierig, ihn zu traden.
Genau.
Und, dass man das sagen könnte.
Genau. Und ich bin da auf deiner Seite, dass ich sage, ich frage mich, weshalb sie es genau gemacht haben. Sehe jetzt nicht den natürlichen Fit, aber das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Und ich bin jetzt sehr gespannt, es mir mal anzuschauen, wenn er dann fit ist, wenn er zurück ist, was da irgendwie daraus wachsen kann und wie das dann aussehen kann mit all diesen Kollegen, die da rumrennen.
Wichtig auf jeden Fall und faszinierend, dass auch er wieder eine Spieleroption am Ende bekommt. Weil ich hätte nicht gedacht, dass er in einer guten Verhandlungsposition ist, eigentlich gerade, aber offensichtlich dafür noch gut genug.
Meinst du eigentlich, er tritt im nächsten Kendrick Lamar-Video auf oder wie ist das?
Ja, wer weiß, wenn es da noch irgendeine Compton-Verbindung gibt, aber ich meine, da er jetzt ja auf die Seite gewechselt ist, macht er es vielleicht auch genau andersrum.
Oder? Er wartet, bis er wieder getradet ist und tritt dann auf.
Kauft er sich jetzt ein OVO-T-Shirt oder so. Zeigt es dann ständig.
Ja. Oder er hält sich raus. Das.
Ich meine, ich finde, er sieht auch immer eher nach Bone Thugs und Harmony aus, als nach irgendwas von den aktuellen Leuten. Deswegen vielleicht geht er auch einfach mehr in die Richtung. Keine Ahnung, wir werden sehen.
Wir lassen uns überraschen. Für den Moment. Und sind für den Moment auch durch für heute, richtig?
Ja, nachdem wir alle unsere Seite, uns für eine Seite entschieden haben, wie sich das gehört.
So ist das. Schön Seiten wählen und der anderen gar nicht mehr zuhören. So machen wir
das
heute, ne?
Das ist
absolut mein Ding. Die andere Seite nur noch ignorieren und anschreien. Sonst tut man nichts. Nein! Ja. Wir müssen es anders machen. Wir müssen wieder mehr miteinander sprechen. Wir müssen wieder mehr. So,
wir sprechen ständig miteinander.
Ja, wir schon, insgesamt. So, weißt du? Untereinander, so als Menschen und als Gesellschaften und so. Das ist mein finales Wort. So, noch kurz, ne? Mit auf dem Weg.
Okay.
Also ist nicht wirklich mein finales Wort, weil ich muss jetzt gleich noch diese ganzen Sachen runterpredigen, aber
du weißt, absolut. Was ich meine. Und den Leuten ein schönes All-Star-Weekend wünschen.
Ja, so also sieht's
aus. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes
All-Star-Weekend. Ich werde gucken.
Wobei, wir hören uns ja sogar noch am Freitag.
Stimmt, wir hören uns
am Freitag. Dann wünsche ich dir nochmal ein schönes All-Star-Weekend.
Ja, das klingt gut. Für den Moment bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr das jetzt öfter tun wollen, ich sage es jede Woche, aber es gibt ja auch immer wieder Menschen, die neu dabei sind. Ihr könnt uns abonnieren bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music. Ihr könnt auf YouTube reinschauen. Da wird es demnächst auch mal wieder, wird es demnächst einen Livestream geben. Kann ich jetzt, glaube ich, schon mal ankündigen, oder?
Kannst du machen.
Es gibt noch kein genaues Datum, aber es wird einen Livestream geben auf jeden Fall.
Ich dachte, es gibt sogar eins.
Also es gibt sogar eins. Wann war es noch?
Siehst du, ne? Also von daher gibt's nicht. Lass dich überraschen.
Gibt's nicht. Aber vielleicht auch doch. Vielleicht auch.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Es wird in Bälde wird es da was geben. Und ihr könnt uns folgen auf X, ihr könnt uns folgen auf Instagram und am Freitag können wir uns auf unserer Patreon-Seite, patreon.com/Korpiker-Podcast und Korpiker mit, vollkommen richtig. Dort werden wir endlich mal all diese zeitlosen Fragen aus unserem, jetzt kommt's, Weihnachts-Mailbag bearbeiten. Und genau, das sind Fragen, die wirklich, das funktioniert noch. Also es gab keine Frage zu den Christmas Games oder zu was im Januar so passiert. Also das
wäre aber eigentlich auch ziemlich witzig, wenn wir uns sowas noch raussuchen.
Ja, schauen, irgendwas, vielleicht finden wir noch was. Ja. Wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Vielen Dank an alle, die uns bei Patreon unterstützen. Für all diejenigen ist dieser Content. Also wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und dann vielleicht bis Freitag. Reingehauen.